Am drittletzten Sonntag im Kirchenjahr blicken wir hinaus über den Horizont dieser Zeit auf die Ewigkeit und wir lesen dazu im Evangelium nach Lukas im 17. Kapitel. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können: Seht, hier ist es. Oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt: Seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen, nicht nach. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Ja, so stehen wir vor dir mit Ehrfurcht vor dem, was kommen wird. Und bitten dich, dass du uns auch in diesem Gottesdienst bereit machst, dann unser Haupt zu erheben und dich anzusehen, den wiederkommenden Herrn und König. Hab Dank für dein Wort, hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.
Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der wiederkommende Herr bist. Wir danken dir, dass wir diese Gewissheit haben, dass du den Sieg am Kreuz errungen hast und dass du der bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert und dass du der bist, der mit seinem Heiligen Geist hier anwesend ist. Dafür preisen wir dich und danken dir und bitten dich, dass du uns durch diesen Gottesdienst leitest. Amen. Einen recht schönen guten Morgen. Vor ein paar Wochen war ich hier und habe über Glauben geredet. An was glauben wir? Aber das Thema für diesen Sonntag ist überschrieben für die Predigt: Glauben im Alltag. Also jetzt, wenn wir glauben, was glauben wir? Und worauf richten wir vor allen Dingen unseren Fokus? Und das möchte ich mal ein bisschen näher beleuchten. Fokus, was heißt das? In der Optik, und da komme ich nun mal her, ist es so, wenn wir ein Plusglas, ein Brennglas haben und da kommen Lichtstrahlen herein, von der Sonne zum Beispiel, dann sammeln die sich in einem Punkt, in einem Brennpunkt und den nennt man Fokus. Also worauf fokussieren wir uns? Und dieser Fokus hat Macht, sehr viel Macht. Wenn man nämlich ein Brennglas nimmt und nimmt ein Stück Papier und hält das so richtig schön in den Fokus, was passiert da? Das verbrennt. Es ist sogar so, dass man heute mit Laserstrahlen Schweißen bzw. Löcher in dicke Metall bohren kann und all diese Dinge. Nur eins kann man nicht, wenn man einen Spiegel hinhält, dann wird es reflektiert. So ist es auch hier. Aber worauf legen wir jetzt unser Fokus? Und wenn das so schön brannte, wo oder für was brennt dein und mein Herz? Für was brennt's? Das wollen wir anschauen und wollen einmal sehen, worauf liegt dein und mein Fokus? Liegt dir in der allgemeinen Situation, die wir im Moment haben? Den Krieg, die Krise, die Inflation, die Kälte, Frieren, Hunger und dergleichen. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dann gibt es Angst. Und Angst ist nicht das, was uns beherrschen sollte. Aber es gibt auch Situationen, allgemeine Situationen übrigens, das brennt sich dann, Angst brennt sich ins Herz. Und das darf nicht passieren. Wie sieht es in der persönlichen Situation aus? Finanznot, kein Frieden in der Familie, arbeitslos, überlastet. Und vieles mehr. Da kann jetzt jeder sein Päckchen dazupacken. Und auch das wieder, wenn wir damit starten, erzeugt das Angst. Und diese Angst brennt sich ins Herz. Nun gibt es in der Optik noch ein weiteres Phänomen. Wir haben auch Gläser oder Linsen, die sammeln nicht, sondern die zerstreuen. Da kommen solche Strahlen an. Die werden zerstreut, aber trotzdem hat man hier vermeintlich einen Brennpunkt, nämlich den, wo diese Strahlen herzukommen scheinen. Aber das ist virtuell, das ist nur gedacht und nicht reell. Und für unsere eigenen Lösungen sieht das manchmal so aus, die wir so dann für unsere Probleme haben. Wir sagen einfach, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Das schaffe ich überhaupt. Ich muss nur überlegen, dann kriege ich das schon hin. Nur ich kann mir helfen. All das sind Dinge, die genauso nicht zielführend sind als Brennpunkt. Und hier brennt eigentlich auch nichts, hier brennt sich nur das Problem ins Herz. Es gibt hier wieder Angst und diese Angst, die ist nicht das, was wir haben wollen. Nun, wenn wir hier stehen bleiben, wären wir schlimm. Wenn wir so unsere eigenen Lösungsansätze suchen, das schafft eigentlich nur Angst und Versagen. Denn Angst vorm eigenen Versagen bringt genau das Letzte, was ich hier aufgeführt habe. Nun, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also das ist schon das, was er sagt. Aber er sagt auch Folgendes dazu: In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Also ein Zuspruch, wenn wir auf ihn schauen, sieht das schon ganz anders aus. Und dann sagt er, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. Bei Jesus Frieden finden? Wenn wir das haben, dann brennt unser Herz in der richtigen Richtung. Und jetzt schauen wir doch mal, wie hilft da der Predigttext? Wir haben ihn eben gehört. Schauen wir hinein. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist für uns immer so eine nicht greifbare Sache. Das Reich Gottes wird erwähnt im Neuen Testament in der Elberfelder Übersetzung 68 Mal. Also es ist ein wichtiger Part. 68 Mal steht es drin. Und wenn man überlegt, was es wörtlich übersetzt heißt, dann heißt das Königsherrschaft Gottes. Bezeichnet den Herrschaftsbereich, in dem sich Gottes Wille durchsetzt. Dass man das nicht körperlich greifen kann, ist da. Dann gibt es auch die Möglichkeit zu übersetzen, aus einem Anteil am Reich Gottes haben, der uns ja zugesagt ist. Das heißt wörtlich, er macht aus uns ein Königreich. Und dahinter steht die Vorstellung, dass Gott als König über die Welt herrscht. durch den Tod von Christus am Kreuz leben die Menschen, die an ihn glauben, bereits jetzt im Reich Gottes. Wenn du also an Jesus glaubst, dann lebst du im Reich Gottes. Und was sagt Jesus uns in Matthäus 6, 33, wie wir leben sollen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Erlösung, nach seiner Tat, nach seinem Sieg. Und dann wird dir alles andere zufallen. Ist das nicht eine tolle Zusage? Und Jesus antwortet jetzt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an den äußeren Zeichen erkennen kann. Das, was ich eben sagte. Man wird es auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da und ist mitten unter euch, sagt er seinen Jüngern und den Pharisäern in dem Fall. Nun, was sagt er jetzt seinen Jüngern? Da sagt er, die Zeit wird kommen, in der ihr euch danach sehnt, unter die Herrschaft des Menschensohnes zu leben, nur einen einzigen Tag, aber ihr werdet es nicht erleben. Also zu den Pharisäern hat er gesagt, das Reich Gottes ist schon unter uns. Und zu den Jüngern sagt er, ihr werdet euch danach sehnen und das Reich in einer zukünftigen Zeit war das für die Pharisäer. Für die, denen er aber trotzdem auch gesagt, Entschuldigung, die Pharisäer, das ist da. Zu den Jüngern sagt er, ihr werdet euch danach sehen, meine Gegenwart praktisch nochmal zu haben, in meiner Gegenwart zu leben. Aber das wird nicht passieren. Deswegen sagt er das, nur einen Tag, aber ihr werdet es nicht erleben. Aber er beschreibt dann, die Leute werden zu euch sagen, seht doch hier und seht hier und dann geht nicht hin, lauft nicht hinein. Und hier geht es genau um die Wiederkunft Jesu. Hier geht es um das kommende Reich Gottes, das auf dieser Erde manifestiert wird. Also drei Dinge, den Pharisäern, es ist unter euch, so wie wir es auch heute erleben. Den Jüngern sagt ihr, meine Gegenwart selber, so meine körperliche Gegenwart, die werdet ihr nicht wieder erleben. Das ist die Zeit zwischen der Wiederkunft und der Himmelfahrt. Und dann zum Schluss sagt er nochmal, dass er wiederkommt. Denn wenn der Menschensohn an einem Tag kommt, wird es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Rühr dich das an? Jesus kommt wieder. Freust du dich darüber? Oder klingt das für dich fürchterlich? Das ist das Ziel, was wir eigentlich haben wollen, dass Jesus wiederkommt. Und wenn es dich freut, dann verändert diese Tatsache schon allein deinen Fokus. Dann bist du fokussiert auf das, was Jesus eigentlich möchte. Und jetzt steht, aber vorher wird er viel leiden müssen. Diese Generation wird ihn als Verbrecher behandeln. Ja, er hat für dich und für mich am Kreuz gelitten, für die Erlösung von unseren Sünden. Deshalb konnte Jesus am Beginn seines Wirkens rufen, weil er wusste, dass er das tun wird. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt greift er zurück aufs Alte Testament und sagt, wie zu Noahs Zeiten, so wird es auch zur Zeit des Messias sein. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg und dann kam die Sintflut und vernichtete sie. Jesus benutzt, denke ich, dieses Beispiel, um zu erklären, dass er wiederkommt, wenn es die Menschen eigentlich nicht erwarten. Aber gilt das auch für seine Jünger, für seine Nachfolger? Schauen wir uns doch mal das Nächste an. Er sagt, es wird auch sein, wie zur Zeit Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie bestellten das Land und bauten Häuser. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Ja, Moment. Lot hat er aus eigenen Stücken das Land verlassen? Nein, er wurde von Gott dazu aufgefordert, beziehungsweise über Abraham. Denn Abraham hat vorher informiert. So werden auch wir, die wir an ihn glauben, informiert werden, denke ich. Wenn es soweit ist, dass er wiederkommt. Er wird uns nicht ganz unwissend lassen, aber es wird nicht angenommen werden von denen, die ja, die ihn nicht mögen, die ihn nicht angenommen haben. Wann das sein wird, wann er uns informieren wird, das weiß ich auch nicht. Aber er wird uns nicht im Unklaren lassen. Er hat ja mit Abraham über geredet, über die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Und die haben ja sogar noch miteinander gefeitet. Wenn noch einer drin ist, der dir nachfolgt, dann lass das nicht geschehen. Aber jetzt sagt er weiter, genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Ja, Jesus kommt wieder und das ist gewiss als Menschensohn, als Mensch und Gottessohn, beides. Und soweit nun der Predigttext. Er führt uns zur Wiederkunft Jesu und auf diese Erde. Und was sagt die Bibel zu seiner Wiederkunft auf diese Erde? Schauen wir uns mal zwei Dinge an. Zunächst schauen wir mal in die Apostelgeschichte, die Verse 1, 6 bis 8. Und zwar, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sind das die letzten Fragen und die Antworten, die Jesus gegeben hat. Da fragten ihn die Versammelten, das waren seine erweiterte Jüngerschar, hier wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten. Herr, wirst du dieses wieder aufrichten? Sie wussten ja nicht, dass Jesus jetzt in den Himmel fahren wird. Das wussten sie nicht zu diesem Zeitpunkt. Und Jesus antwortet, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen, mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Und das ist verständlich, wenn wir heute wüssten, Jesus kommt im Jahre 2000 sonst was wieder, dann würden wir vielleicht noch ein bisschen warten, würden alles tun, was wir so möchten, aber nicht das, was er von uns möchte. Und dann, wenn er kommt, dann können wir uns ja vorbereiten, dann geht das noch. Nein, deswegen hat der Vater die Zeit in seiner Hand. Luther übersetzt, die Zeit nicht kennen, Jahr und Tag, aber Jesus wird uns das klar machen, wann es dran ist. Aber das Wichtigste, was Jesus jetzt antwortet, er antwortet nicht weiter auf die Frage, die sie eigentlich gestellt haben, sondern er sagt weiter, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Für ihn ist das Wichtigste zunächst, und das war es ja auch, und es ist heute noch, die Verkündigung des Evangeliums. Nicht zu wissen, wann er wiederkommt, sondern bis er wiederkommt, sein Evangelium zu verkündigen. Dass die gute Botschaft, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes in diese Welt hineingetragen wird, wie es auch heute noch überall wird. Und interessant ist, wie die Mission eigentlich begann. Jesus sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das waren sie auch zunächst. Und da wurden große Gemeinden, mehrere Tausend, 10.000 Leute. Und dann sagt er in ganz Judäa und Samaria, was ist denn passiert? Als die große Christenverfolgung mit Paulus einsetzte, flohen sie. Und wo flohen sie hin? Zunächst nach Judäa und Samaria. Und dort wurde das Evangelium verkündet. Also nicht freiwillige Missionare sind ausgegangen, sondern Leute, die verfolgt wurden. Und das haben wir heute noch, dass überall dort, wo Verfolgung ist, eigentlich die meiste Erweckung geschieht. Und dann bis an die Enden der Erde und das begann mit dem Kämmerer aus dem Morgenland. Wir sehen, wie der Plan, den Jesus hatte, ein ganz anderer war, als wie wir ihn menschlich eigentlich tun würden. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten ihr, Männer aus Galiläa, was steht ihr und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und das war genau an dem Platz, an dem er auch wiederkommen wird, auf dem Ölberg. Und wenn er auf den Ölberg seine Füße setzen wird, dann wird er gespalten werden in zwei Teile und der Weg zum Tempel wieder frei werden. Also, er wird wiederkommen. Auf der einen Seite ist gesagt, er wie ein Blitz Und mit dem Blitz ist eigentlich gemeint, dass er überall zu sehen ist. Und Jesu Wiederkunft wird auf der ganzen Erde zu sehen sein. Gut, soweit die Apostelgeschichte. Jetzt schauen wir doch mal in die Offenbarung, wie Jesus die Herrschaft antritt und diese Erde, auf diese Erde wiederkommt. Das ist ja das, wo wir uns jetzt am Ende des Kirchenjahres darauf zubewegen. In Offenbarung 11,15 steht, dann ließ der siebte Engel die Trompete erschallen, da ertönte im Himmel laut eine Stimme, die riefen, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und Christus. Sie werden für immer und ewig herrschen. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn Jesus Christus und sie werden immer und ewig herrschen. Denn bei ihm war eine große Schar, auch die Schar der Erlösten. Kann dich das begeistern? Kannst du dazu Halleluja sagen? Den Herrn loben? Jawohl. Dann sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig. Er richtete und kämpfte voller Gerechtigkeit. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf seinem Kopf hatte er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den niemand kennt außer ihm selbst. Und die Kleidung, die er trug, war voller Blut. Und sein Name lautet das Wort Gottes. Nochmal, das müssen wir uns richtig einprägen, damit es im Fokus sitzt. Dann sah ich, dass der Himmel geöffnet war und ich sah ein weißes Pferd und darauf saß, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf seinem Kopf hatte er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den niemand kennt außer ihm selbst. Die Kleidung, die er trug, war voller Blut und sein Name das Wort Gottes. Und die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie trugen feines Leinen, das weiß war und rein. Und aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker schlagen soll. Mit eisernem Stab wird er über sie herrschen. Er wird sie zertreten wie Trauben in die Kälte. Das wird der Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Ja, das ist der Herr aller Herren. Das ist aber auch der Richter für alle, die ihn nicht in ihrem Leben nicht angenommen haben. Und das ist der Beginn des tausendjährigen Reiches, in dem Jesus auf dieser Erde 1000 Jahre herrschen wird. Und auf seinem Gewand und seinem Schenkeln steht ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. König der Könige und Herr den Herren. Halleluja. Kannst du dazu auch Amen sagen?
Amen.
Und Maranatha, der Herr kommt bald. Herr kommt bald. Worauf liegt nun unser Fokus? Das war die Krise, das waren die eigenen Gedanken, das waren meine eigenen Probleme, die mir Angst machten. Aber das kann verbrennen durch Jesus und wir können unseren Fokus mit Jesus ganz neu schaffen. Und wir sind ja so manchmal, wenn wir morgens erwachen, was tun wir zuerst? Gucken wir die Nachrichten an, denken an das, was wir eben alles so gehört haben? Oder beginnen wir unseren Tag mit Jesus, indem wir ihm danken, danken für die Erlösung, den Heiligen Geist, die Versorgung, die Familie, die Gemeinde, meine Ehe, den Arbeitsplatz, für seinen Frieden und alles, was da so in den Sinn kommt, können wir ihm danken. Und wenn wir ihm danken, dann wird es auch leichter, ihn anzubeten. Jesus, den Erlöser, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, Gott, den Vater, seine Liebe, weil er ist, den Schöpfer und seine Gerechtigkeit. Ja, und wofür beten wir dann? Dann packen wir genau das aus. Und damit beten wir die Angst weg. Wir beten für diese Dinge, die uns bewegen. Wir schütten Gott unser Herz aus. Er hat alles in einer Hand. Und er kennt uns und weiß um alles. Und wenn wir das sehen, dann wird Jesus dein und mein Fokus sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und unser Herz kann dafür schlagen. Und wenn es schlägt, dann wird es der Mittelpunkt sein, Jesus, der sich in unser Herz hineindringt. Amen.